24 Gossip People. And now in season 14. Presented by WeIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by WeIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 14 ist Stefan Maxian, Director Equity Capital Markets bei der RBI und Gitarrist bei den beiden wichtigsten Kapitalmarktbands. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Wir haben ja durchaus eine heiße Phase, sage ich jetzt mal, wenn die Folge gesendet wird, findet in der gleichen Woche danach noch die Treasury and Finance Convention statt, wo du auf der Bühne stehen wirst. Aber da kommen wir dann in der zweiten Hälfte der Folge dazu. Karriere- und Werdegang-Podcast. Man kennt dich, ich kenne dich vor allem als Analyst über lange, lange Jahre. Aber im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du nach der WU zunächst in einem anderen Bereich der Bank gestartet bist. In welcher Bank war das und welcher Bereich?
Richtig, es war eigentlich im Kreditbereich und ursprünglich habe ich sogar bei der BAWAG einmal angefangen.
Bei der BAWAG?
Ja, da war ich bei der BAWAG auch im Kreditrisikomanagement, habe dort schon während des Studiums gearbeitet und habe dort Bilanzen analysiert. Bin dann zu einem Unternehmensberater noch gegangen, war damals bei Horvath und Partner, auch eigentlich großteils während des Studiums. Und dann bin ich zur RBI gegangen und war dort im Kreditrisikomanagement für Osteuropa tätig.
Bei der RBI muss man immer sagen, das war damals die RZB,
die ZB.
Und ja,
im Auslandsbereich damals im VP3.
Das
war damals beim Stepitsch,
genau. Beim besten Gehirn, sage ich jetzt mal aus eigener
Nummer 3.
Wahnsinn.
Was sehr interessant war, ich konnte damals in viele Länder auch reisen. Ich war einige Zeit in Kroatien, war einige Zeit in Polen und auch relativ lang in Rumänien, wie Raiffeisen damals die Bank Agricola gekauft hat und haben dort eigentlich Credit Risk Management Prozesse implementiert. War eine sehr interessante Zeit.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen und ist auch nicht so weit weg vom Know-how dann, um ins Research zu gehen, oder?
Nein.
Nimmt man schon etliches mit.
Ja, auf jeden Fall. Es war damals auf der Kreditrisikoseite, war damals noch immer eher so dieses Backward-Looking, also klassische Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse und auf der Aktienseite, wie du weißt, geht es halt viel mehr um die Zukunft.
Um das Forward-Looking. Genau. Und du hast begonnen im Jahr 2002, habe ich jetzt LinkedIn übernommen, im Research-Bereich.
Genau, dann bei der Raiffeisen Zentrobank.
Genau, das war damals dort angesiedelt, das Aktienresearch Österreich. Ne?
Richtig, weil die damals ja auch die RZB mehrheitlich die damalige Zentrobank übernommen hat und zum Wertpapier-Aktienhaus eigentlich der Raiffeisen-Gruppe gemacht hat.
Und wir gehen zurück in diese Zeit. Das war der Beginn des Jahrhundertbooms eigentlich an der Wiener Börse. Da ist man von 2002 bis 2007 von 1000 auf 5000 ATX-Punkte gestiegen sind. Und euer Team war damals ein großes. Und ich glaube, die Birgit Kuras war damals schon die Leiterin, oder? Wie du kommen bist.
Genau,
oder?
Also die Birgit Kuras war Leiterin einerseits vom Aktienresearch und andererseits auch von Equity Capital Markets.
Und zu Birgit kommen wir dann später noch. Was waren deine ersten Aufgaben im Research, deine ersten Branchen? War das Schwerpunkt Österreich oder wie war das damals?
Genau, es war damals Schwerpunkt Österreich und es waren eigentlich mehrere Technologieunternehmen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren. Ich kann mich erinnern, damals an EMTS zum Beispiel.
Genau, die sind in die Schweiz gegangen.
Ja, die hatten einen sehr interessanten Geschäftsbericht dann einmal, wo der gesamte Vorstand unter Wasser war und da war auch das Unternehmen dann unter Wasser. Also wenn man sich den Geschäftsbericht anschaut, sollte man wieder mal machen.
Das ist legendär leider, ja. Das ist.
Oder diverse andere Unternehmen, aber auch, ich habe den Flughafen gecovert, ich habe AT&S gecovert. Also in Österreich eigentlich sehr breit.
Da spiele ich jetzt kurz einen Namen rein, haben wir nicht vorher besprochen, den Bernd Maurer, den du ja sehr, sehr gut kennst. Und ja, der hat ja, glaube ich, dann bei euch auch den Flughafen nach dir dann offenbar, oder?
Ja, ja, und jetzt ist er beim Flughafen.
Jetzt ist er beim Flughafen, genau. Das ist die Überleitung, die ich mir jetzt gebastelt habe.
Nein, der Bernd ist ein langjähriger Kollege und ein sehr guter Freund von mir.
Ja. Lass mal lieb grüßen bei der Gelegenheit. Im Jahr 2002 ist, wie gesagt, der Boom losgegangen und wir haben dann, glaube ich, als Wirtschaftsblatt damals, hat meine Truppe, den Analyst Award gebastelt. Den möchte ich noch kurz erklären. Damals haben wir die Buys, die ihr als Team gehabt habt, in ein Musterdepot genommen, solange der Titel auf Buy war. Und also auch eine Rückstufung auf Outperform hat schon gereicht, dass wir den Titel verkaufen. Und ich sage mal, Riesenrespekt, ihr wart damals alle sehr super. Habt es damals mit der Deutsche Bank und mit der ersten um den Titel immer mitgekämpft. Ist er dann sogar in ein Zertifikat gemündet irgendwie?
Ja, genau.
Weil, also es war ja so gut gelegen seid.
Es war eine wirklich gute Idee von euch damals und wir haben das aufgegriffen und haben uns über diesen Wettbewerb quasi auch mit den anderen Banken gematcht. Und ich kann mich erinnern, ich glaube zweimal haben wir gewonnen und das haben wir dann einmal dann auch sehr ausgiebig im Büro gefeiert und das war, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr lustiger Abend damals.
Ja, das freut mich, dass RCB. Das so schöne Erinnerungen sind und ihr wart damals, ich möchte es nochmal sagen, wirklich, wirklich gut und mich hat das auch gefreut, weil immer kann er so leicht alle möglichen Leute bashen, ohne irgendwelche tieferen Zahlen dahinter zu haben und unsere Idee war es einfach, euer Research messbar zu machen über diesen einfachen Modus und dass ihr dann geliefert habt, ist natürlich umso geiler, weil der Markt ist stark gestiegen und ihr habt ja noch eine bessere Performance gehabt.
Ja, und das war das. Und wie du gesagt hast, der Michael Spieß damals, der dann damals dann schon mein Chef war, wie die
Kurve zur Börse damals gegangen ist. Damals noch nicht, oder? War es noch die Centro? War noch die Centro oder schon?
Nein,
die war schon
war
RCB,
alles Raiffeisen
Zentrobank. Ja, genau. Centro darf ich nicht sagen, sagt die Heike. Sorry, Heike.
Genau.
Ja, genau.
Aber
hast du eigentlich intern Centro gesagt?
Nein, früher nein,
auch nein, nicht. Darf man nicht sagen, ja, genau.
No go. Aber was war damals die Idee, dass wir ein Zertifikat aufgelegt haben, eben auf die Empfehlungen, auf die Buy-Empfehlungen, also sehr ähnlich dem Konzept.
Ich kann mich erinnern, war urstolz darauf, dass du das gemacht hast dann oder ihr das gemacht habt.
Ja. Und das war eigentlich sehr erfolgreich und wir hatten, glaube ich, wir haben das 3-4 Jahre lang gemacht oder fünf Jahre und hatten eigentlich immer eine Outperformance und War ein sehr schönes Produkt und war eine sehr schöne Zeit.
Ja, wunderbar.
Obwohl auch damals das regulatorisch schon
schwieriger
sehr
wurde.
Einfach war und weil das Ganze auch natürlich in einem Zertifikat abzubilden.
Timing und so weiter, ne?
Kaufzeitpunkt
so und genau,
so.
Ich kann mir das vorstellen.
Ist das ein Fonds oder ist es ein Zertifikat? Also.
Ja, und diese goldene Phase, schön, dass wir die miterlebt haben, sind super Erinnerungen für uns alle. Und dann kam halt irgendwann Lehman mit 2008. Hast du da irgendwelche speziellen Memories? Da hat uns ja alle vom Schiedsrichterstuhl gehauen. Ich kann mich erinnern, Michi Spieß, du hast ihn erwähnt, deinen Chef, den habe ich auf der Gewinnmesse getroffen. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ob es uns in 14 Tagen noch gibt, wortwörtlich. Ja, weil damals also haben alle nicht gewusst, wie es weitergeht.
Also das war wirklich ein ziemlich einschneidender Moment und auch eigentlich, auch für mich, weil ich zu der Zeit Jungpapa wurde und oder Papa wurde und das war dann doppelt, du siehst dann die Kurse purzeln. Ich kann mich erinnern, Freitag war immer -10% Tag.
Genau. Beim vor ATX, Wochenende, vor Wochenende ist immer alles, was der Mensch alles aushält, verkauft. Kriegt er noch in die Pappen irgendwie herrlich.
Und du sitzt da als Analyst und versuchst das Ganze mit deinen fundamentalen Werkzeugen, die du hast oder mit deinem Verständnis zu begreifen, was natürlich schwer oder unmöglich war.
Das war unmöglich, glaube ich.
Damals. Also das war schon eine sehr interessante Zeit oder und auch einfach dass die Regeln, die es zuvor gegeben hat in Bezug auf risk-free assets, too big to fail, alle diese Sachen.
Hast alles kübeln können,
was man damals
in irgendeiner Ausbildung gelernt hat.
Genau, hat man damals kübeln können und sagen, okay, und es war nur mehr so time to wall und diese.
Ich bin jetzt sehr dankbar, dass du den persönlichen Faktor des Jungpapas eingebracht hast, den habe ich 2008 auch gehabt und da hast das alles viel stärker, diese Emotionen, diese Momente, jetzt geht sowieso überhaupt alles den Bach runter und Vater geworden bin ich auch noch, wie soll sich das im Leben jemals nochmal ausgehen?
Und es war so unterschiedlich, nicht? Also du hast einerseits bricht das, die Welt zusammen auf, ja, der Börse und auf der anderen Seite bist, ja, du zu Hause und da ist jemand, dem das null interessiert.
Ja. Das war ja keine Krise wie die 2020er, die uns die gesamte Welt erfasst hat, sondern da hat es wirklich uns die Finanzbranche voll erwischt gehabt, 2008, muss man mal sagen.
Genau.
Gut, wir gehen in die 10er Jahre. Das wurde dann langsam wieder besser alles miteinander und in den 10er Jahren erwähne ich nochmal die Birgit Kuras, denn die ist ja dann Vorstand der Wiener Börse geworden, mhm, und das hat für dich bedeutet, dass du die Abteilung übernommen hast,
genau,
einen Teil davon,
glaube ich. Genau, ne? Also das Research habe ich Research übernommen, mhm, eben mit Verantwortung für Equity Research, mhm, in Österreich und auch in Osteuropa, und wir haben ein klassisches Investmentbanking Sell-Side-Produkt gehabt, mhm, Aktienanalyse.
Jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Buy-Side und Sell-Side nicht so genau unterscheiden können. Kannst du uns das kurz erklären?
Wir haben kein Geld gehabt.
Okay.
Also wir haben, nein, wir, also Sell-Side Research ist so, dass, dass deine Kunden oder unsere Kunden waren institutionelle Investoren, mhm, und denen haben wir unser Aktien-Research zur Verfügung gestellt und, genau, und auch mit diese Kunden serviciert in Calls und jetzt.
Mhm. Alles klar. Und diese 10er Jahre waren ja von einem weiteren Special, das wir auch so nicht gelernt haben in der Grundausbildung, irgendwann einmal gekennzeichnet, nämlich dass Zinsen gegen Null oder sogar unter Null gehen können. Was hat das mit einem Research gemacht? Du hast den Schwerpunkt auch Banken gehabt als aktiver, ja, Researcher.
Ja, ja.
Was macht das mit einem? Das hat man auch nicht gelernt. Ne?
Das, ja, das macht einiges und das macht auch etwas, weil du dir dann überlegen musst, was ist ein langfristiger, risikofreier Zinssatz. Ja. Ja, weil mit einem DCF-Modell, da versuchst du, brauchst du den als Basis. Ja.
DCF müssen wir auch noch kurz erklären.
Discounted Cashflow, okay. Ja. Und da hatten wir immer im Team die Diskussion, naja, wir hatten da immer als langfristige Zins 4%. Und viele haben dann gesagt, nee, 4% wird es nie mehr geben. Ja? Wir sind in einer anderen Welt. Und ja, und je niedriger die Zinsen waren und wenn Geld nichts kostet, sieht man auch, ja, hat es ja auch dann diverse Bubbles gegeben, die man sich hätte wahrscheinlich sonst ersparen können. Ja?
Ich bleibe noch beim Research, auch zu einer Phase, wo du nicht mehr im Research tätig warst, weil im November 2020 hast du dann eine neue Funktion begleitet im Haus, das ich dann bringen werde noch als großes Thema. Das Jahr 2022, weil wir gerade über die Zinsen gesprochen haben, als diese Bewegung brutal ins Gegenteil verkehrt worden sind und die Zinsen wieder massiv gestiegen sind. Hat dich das als alter Researcher überrascht?
Nein, es hat mich nicht überrascht und ich glaube, wir waren ja damals behind the curve. Also in, ja, Wahrheit hätten wir uns, das ist meine persönliche Meinung, schon etwas von diesem Inflationsdruck erspart, hätten die Notenbanken etwas früher bereits angefangen, Zinsen zu erhöhen und auch die EZB. Also ich, aber ja, es ist wie es ist. Es hat mich nicht gewundert, dass die Zinsen da wieder steigen. Ich hätte sogar für früher, genau, angemessen.
So war es dann halt später und heftiger. Ne? Das war schon ein fürchterliches Jahr, Bottomline natürlich für fast alle Assetklassen dieses 2022. Gut, ich habe es erwähnt, November 2020 in der Anmoderation schon Director Equity Capital Markets bei der RBI. Was macht man da so in diesem Job?
Ja, man unterstützt Unternehmen am Weg zur Börse, mhm, beziehungsweise bei diversen Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhungen etc. Das machen wir in Österreich und in Osteuropa und bringen Unternehmen an der Börse, beraten sie am Weg dorthin, weil das ist ja meistens ein langfristiges Projekt und natürlich könnte Wien etwas mehr Börsegänge vertragen, wie wir alle, ja, wissen. Wir hatten einige in Osteuropa. Allerdings, ja, der Wunsch ist sicher da, mehr hier auch in Wien wieder zu haben und mehr zu machen.
Wir sprechen jetzt die Folge nicht am 9.9., wo sie gesendet wird, sondern ein paar Tage vorher. Wir sind gerade an einem Tag, wo der ATX Total Return auf ein All-Time High herumkurft. Warum glaubst du, dass trotz der guten Effekte im Index, den sich keiner anschaut, außer die ganz wenigen, so wenig IPO oder Börsengangstätigkeit in Österreich möglich ist derzeit? Seit Jahren ja schon. 2019, die Adico war das letzte echte IPO.
Ja, es sind mehrere Faktoren. Ich meine, erstens, wir hatten in den letzten Jahren jetzt nicht die riesigen Börsenjahre in Europa. Also das heißt, den Trend, den wir jetzt bei uns gesehen haben, hat es in vielen Ländern gegeben. Das muss man fairerweise auch sagen. Auf der anderen Seite, es ist immer eine Diskussion, Henne-Ei, was braucht es zuerst? Braucht es zuerst die Unternehmen oder zuerst die Investoren? Aber meine Erfahrung ist, dass schon auch die Investoren die Initialzündung geben müssen. Ja? Und wenn ich sage, ich habe Pensionsfonds, die ein starkes Commitment zum Kapitalmarkt haben und hier ein Kerninvestor sind, dann kommen Unternehmen an die Börse. Ja? Und ja. Wir sehen das eigentlich in vielen Ländern. Wir sehen das in Rumänien, ja, wo Pensionsfonds eine ganz wichtige Rolle spielen, die auch ein gewisses die veranlagen nicht ihr gesamtes Geld in Rumänien, logischerweise. Aber sie haben ein sehr starkes Commitment zum lokalen Kapitalmarkt. Und das merkt man auch. Und wenn wir mit einem rumänischen Unternehmen auf Roadshow sind oder bei Early Look Meetings international, ist meistens die erste Frage, können die lokalen Pensionsfonds investieren? Und wenn das der Fall ist, dann ist auch natürlich das internationale Interesse da. Und das würde ich mir für den österreichischen Kapitalmarkt auch wünschen, weil es ist immer so.
Also die Kapitalsammelstellen, wie der Christoph Boschan immer sagt. Ja.
Wenn die eigenen Investoren oder die eigene Bevölkerung an den eigenen Kapitalmarkt glaubt, dann tun es die anderen auch.
Es braucht ja diese kleinen Initialzündungen. Und TÜRS ist ein jährliches Highlight-Meeting von euch, da hast du auch sicher irgendeine Rolle, oder?
Ja, TÜRS, wir organisieren TÜRS schon seit vielen, vielen Jahren als Kapitalmarktkonferenz, wo institutionelle Investoren Unternehmen treffen und dort in One-on-Ones sich austauschen. Also das sind üblicherweise sehr, sehr viele tausende One-on-Ones. Es ist immer für unser Organisationsteam ein Wahnsinn, das alles zu organisieren.
Kann ich mir vorstellen. Aber es hat einen guten Ruf und eine gute Nachricht.
Aber es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ja. Und wir haben oft schon überlegt, das irgendwo anders zu machen, aber es hat so einen speziellen Spirit, den man dort hat. Warum? Weil man kommt nicht leicht hin, aber wenn man dort ist, kommt man auch nicht so leicht weg.
Und das ist immer sehr wichtig. Genau. Seit wann kennst du den Klaus Della Torre? Aus dem Bankgeschäft einmal?
Seit ewig.
Seit 2002? Seit Analyst oder auch schon
vorher? Also auf der Bühne würde ich sagen, seitdem er noch ganz viele Haare hatte. Aber okay.
Das macht er aus Stylegründen.
Genau. Nein, ich kenne ihn seitdem ich eigentlich, ziemlich 2000 oder 99 in der Größenordnung. Und da haben wir,
seitdem. Das ist die Überleitung. Seitdem macht ihr auch gemeinsam Musik.
Seitdem machen wir gemeinsam Musik, genau.
Und seit wann gibt es Hauptsache gesund? Ich komme jetzt schon zu diesem zweiten großen Teil mit dem Kapitalmarkt-Gitarristen bei den zwei wesentlichsten Bands. Hauptsache gesund mit Klaus Della Torre und auch in relativ stabiler Besetzung, Günter Engelhardt und so weiter. Jetzt habe ich noch wen vergessen, glaube ich. Ne?
Ja, nein, also wir haben schon immer wieder da geändert. Also am Anfang habe ich mit dem Klaus nur zu zweit haben wir angefangen und haben eigentlich bei einem Winzer gespielt, im Weingut Ebenauer, und da hat der Manfred Ebenauer immer ein paar Geschichten rund um einen Wein erzählt und wir haben Musik dazu
gemacht. Muss ich da kurz noch, der Reinhard Ebenauer ist der Bruder, glaube ich,
und das ist ein langjähriger
Kollege von dir im Research. Genau. Lass mal auch lieb grüßen, beide Brüder natürlich. Und ich sehe auch immer wieder Bilder von Hauptsache gesund, da steht sie in so Weingut-Gegenden herum und jammt ein bisschen oder macht Songs. Ne?
Und gibt es auch noch immer wieder, dass wir sagen, wir spielen zu zweit bei einem Winzer im Garten, haben wir auch bei einer Kollegin von uns gemacht, im Weingut Frohner, die haben einen großen Weingarten und dort haben wir auch ein paar Mal gespielt, war sehr nett.
Und ihr rockt auch riesige Bühnen, ihr seid eigentlich im Weihnachtsgeschäft eigentlich immer so bis zum U4 hin. Dass ja, ihr genau. Aber mehr als gefühlt habt, ich glaube, da habt ihr nicht einmal mehr Karten gegeben, oder?
Weil wir haben dreimal das U4 gefühlt. Und das war eigentlich schon recht groß. Ja, ich glaube, einmal vor Weihnachten und dann wegen der Corona-Zeit da war rund um Weihnachten immer eher kritisch, ja. Sind wir danach.
Der Klaus Della Torre, die Leute werden ihn kennen, also ich werde die Folge auch verlinken mit ihm, natürlich wieder noch 4 weitere Folgen, die wir dann in der Folge noch besprechen werden. Klaus Della Torre ist auch der, der diesen Börsegeschichte-Jingle, es geht voran.
Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD voran.
Mit mir eingesungen hat und da sage ich ihm auch Danke dafür. Wie würdest du, Hauptsache gesund, der Klaus ist der Leadsänger, und du bist quasi musikalisches Mastermind, sage ich.
Ja, wir sind alle rund um die Gitarre. Alex Rinke und Günther Engelhardt.
Mit vielen Gastmusikern auch immer, Paul Severin manchmal und so
genau,
weiter.
Genau.
Ja, on the drums. Und wie würdest du den Sound von Hauptsache gesund oder das Repertoire beschreiben, für die, die es nicht kennen?
Ja, wir sind eine Rock-Cover-Band, würde ich sagen. Mhm. Ja, also wir spielen Covernummern und sind eine Charity-Band, also wir
genau, spielen... Genau, sehr lobenswert immer.
Wir spielen eigentlich immer für einen guten Zweck, das für die Caritas ist oder für andere karitative Zwecke. Und also wir sind eine Charity-Cover-Band, so würde ich uns definieren. Mhm. Und ja, das macht uns großen Spaß.
Wenn es keine Pandemie gibt, spielt es eigentlich immer zu Weihnachten irgendein Riesenkonzert, auch heuer wieder irgendwo Replugged oder U4.
Genau, wir werden auch heuer wieder spielen. Wir haben letztes Jahr im Replugged gespielt, am Donnerstag vor Weihnachten und wir werden das beibehalten und auch heuer wieder am Donnerstag vor Weihnachten im Replugged spielen.
Wunderbar, da gibt es schon mal ein Highlight für die Branche. Lieber Stefan, ich springe jetzt zu Liquid Spirit, der CFO-Band, bestehend aus den CFOs Martin Wörösch on the Drums, dann Clemens Eiter als Leadsänger, Walter Ries ist der Bassist, der Philipp Tüttö, der ist kein CFO, der ist quasi on the Keys und so weiter. Ja, genau. Und du bist der Gitarrist und bist auch kein CFO. Ich habe mit den Leuten allen gesprochen und gesagt, sie hätten gern nur CFOs gehabt, aber der Stefan ist halt einfach der Beste und sie haben keinen gefunden. Sonst irgendwie. Und du bist sowieso der Beste. Diese Band Liquid Spirit, die wird jetzt in der Woche, wo wir senden, dann am 11. bis 13.09. ist die Treasury and Finance Convention in Schladming. Und am Donnerstag dieser Woche, am 12.09. habt ihr auch einen Auftritt. Bitte ein paar Worte zu Liquid Spirit und wie unterscheiden sich die im Sound zu Hauptsache gesund?
Ich würde mal sagen, wir unterscheiden uns
kaum, gell?
Wenig. Ja.
Beide mal eine Rampensau vorne, kann man
genau,
sagen.
Genau, ja. Beide mal aus Tirol. Ja. Und auch das Programm ist nicht das gleiche, aber ähnlich, auch eine Rock-Cover-Band und wo es darum geht, das Publikum zu unterhalten.
Und gleich mitzunehmen.
Und mitzunehmen. Ja. Und auch da, wir machen das alles ja mit, sage ich einmal, minimalen Aufwand, ja, weil die Personen, also wir haben jetzt nicht viel Zeit für Proben, die Personen sind alle, wie du sagst, ausgebucht.
Mhm. Die haben viel zu tun alle.
Man trifft sich zweimal vor einem Auftritt und probt und dann spielt man. Ja? Und das kann man natürlich nicht, wenn man eigene Songs entwickelt, weil das braucht immer viel Zeit.
Das geht ja mit den Proben und so.
Und außerdem passen auch Covernummern meistens dann besser in diesen Rahmen.
Ja, um ein Publikum auch wirklich abzuholen. Das ist mit eigenen Nummern immer gefährlich. Und der Philipp Tüttö, den muss ich noch einmal hervorheben aus der Gruppierung, weil er ist auch der Veranstalter mit Schwabe, Lei und Greiner von dieser Treasury and Finance Convention. Ich werde auch vor Ort sein und ich freue mich auch drauf. Was wird man dort vom Programm her hören? Vielleicht hast du 2, 3 Titel als kleinen Spoiler.
Naja, wir werden diesmal, vielleicht als Spoiler, wir werden diesmal dort auch zusätzlich zum Clemens mit 2 Sängerinnen auftreten und werden vielleicht die eine oder andere Funk-Nummer zu unserem Programm dazugeben.
Na, da lassen wir uns alle dann überraschen und freuen uns natürlich drauf. Du selbst als Gitarrist, wann hast du da angefangen?
Ja, ursprünglich habe ich Klavier gespielt.
So wie Kredit und dann auf der Research-Seite.
Und ne? Bin dann aber drauf gekommen, dass beim Skikurs immer die Mädels beim Gitarristen waren.
Weil das Klavier auch so schwer
zum... Weil das Klavier schwer dann...
Das liegt vielleicht dann... Okay, gut.
Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas ändern. Habe dann eben auch angefangen, Gitarre zu spielen.
Es war bei mir ein ähnlicher Grund. Und auch, dass ich Tischtennis spielen muss statt Tennis, weil es geht am Skikurs auch nicht so gut.
Ja, genau. Und es hat was geholfen, weil ich habe meine jetzige Frau beim Konzert kennengelernt. Also.
Wunderbar. Und du selbst, wenn du die Gitarre nimmst, passiert das manchmal, dass du irgendwas einfach so komponierst, auch eigene Sachen? Oder nimmst du die einfach mal so zur Hand, die Gitarre, nicht um zu üben, sondern einfach um die Zeit zu vertreiben?
Ja, schon hier und da, aber nicht so häufig. Also wir haben, hier und da spiele ich ein bisschen was auch für mich, was jetzt nicht in einem Bandkontext ist, mit der akustischen Gitarre. Habe früher auch Ratzenbeck-Nummern zum Beispiel gespielt, also so Fingerpicking, akustische.
Sehr schön.
Aber habe dann natürlich mit meinen Kindern Kinderlieder gespielt, wobei die zwei Jungs eher dann nicht so drauf eingestiegen sind. Meine Tochter schon, die singt hier und da sogar mit mir.
Bei uns ist es ähnlich, ja.
Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause ständig Gitarre spiele.
Gibt es irgendein Lieblingssolo, das du hast aus der populären Popmusik? So Another Brick in the Wall oder so? Ich liebe das.
Ja, eigentlich nein. Ja, also,
aber du hast schon auch immer wieder Solos rein, ne?
Ja, ja, also, ja, ja. Das gehört schon dazu. Aber wenn man sagt, genau das Solo ist gigantisch und so musst du das spielen.
Ja.
Nein, also es gibt viele. Wenn man mit Gitarre anfängt und ich kann mich erinnern, so mit 18, 19, wo ich mich dafür wirklich interessiert habe, da waren halt die Größen wie Steve Vai und Satriani, ja, und so weiter. Und da
also doch die härtere Abteilung ein bisschen, ne?
Die hast du dann, ja, ja. Aber das sind halt die Größen. Und später dann, jetzt geht es eher so in Richtung Pat Metheny und so, wo mir die Sachen sehr gut gefallen. Aber
auch Jessica.
Aber nicht so, dass ich sage, ja, genau das muss es sein, ja.
Wunderbar. Lieber Stefan, was taugt dir an dem Job, den du jetzt machst? So vorletzte Frage, so Director Equity Capital Markets, klingt einmal sehr leibend. Und du hast auch Rumänien hervorgehoben. Kann man da eigentlich aus den vielen Ländern, in denen die Bank tätig ist, irgendwas Inspiratives für Österreich mitnehmen, für die darin niederliegende Kapitalmarktkultur?
Ja, also was taugt mir an meinem Job ist, dass man gemeinsam meistens mit den Vorständen von Unternehmen eine Kapitalstrategie entwickelt in Bezug auf Eigenkapital. Also vor allem, wenn es um einen Börsengang eines Unternehmens ist, ist das etwas, was sehr oft ein Unternehmen verändert, transformiert. Mhm. Ja. Viele Unternehmen haben Angst davor und sagen, ja, dann müssen wir alles reporten, es kommt zu einer größeren Transparenz. Auf der anderen Seite schärft das, glaube ich, auch dann das Unternehmen nach außen und ich sehe auch oft, dass so Analysten-Meetings ja oft so als Sparring auch verwendet werden. Ja.
Und um ein bisschen zu testen oder so.
Um ein bisschen zu testen und auch das Management gegenüber, wie kommt das an? Also, und diese Tätigkeit finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, ja, um gemeinsam etwas mit dem Unternehmen, mit dem Management des Unternehmens, Investor Relations Verantwortlichen zu schaffen.
Mhm. Weil nicht nur die IPOs brauchen natürlich Kapitalmarkt-Stories, sondern auch bestehende Unternehmen müssen sich zum Teil auch immer wieder neu erfinden, haben wir jetzt in der disruptiven Ära der jüngsten Jahre immer wieder gelernt. Ne?
Genau, genau, auch das. Also natürlich musst du immer wieder schauen, wie kannst du deine Story an den Investor weiterbringen, ja. Wobei meiner Meinung nach da die erfolgreichsten Unternehmen sind, die jetzt nicht so sehr ihre Stories nach dem Wind drehen und sagen,
jetzt kann wenn
AI ist, dann bin ich ein AI und wenn ESG en vogue ist, bin ich ESG, sondern die ihre Strategie durchfahren. Und da haben wir eigentlich in Österreich sehr, sehr viele gute Beispiele auch.
Wenn es nur mehr in der Quantität wären. Das ist die große gemeinsame Hoffnung, glaube ich.
Genau.
Und Abschlussfrage, Karriere, Werdegang Podcast. Danke für das tolle, ausführliche Gespräch über dich und deine Karriere. Hast du irgendeinen Tipp parat für Job-Einsteigerinnen, Job-Einsteiger, die im Bankensektor irgendwie beginnen wollen, aber noch nicht genauso wissen, Kredit oder Wertpapier oder Research oder Filiale? Wie gehe ich das am besten an?
Kommt zu uns, wir haben ein
das ist Trainee-Programm. Direkt, ja, genau. Und ihr lernt Gitarre spielen auch noch.
Genau, lernt Gitarre spielen auch. Und bei uns kann man in einem Trainee-Programm also auch als Summer-Internship diverse Bereiche kennenlernen, auch im Investmentbanking. Man durchläuft dann mehrere Bereiche und kann sich eigentlich überall ein bisschen ein Bild machen. Mhm. Und das ist eigentlich der beste Einstieg. Oder auch während dem Studium einfach zu arbeiten beginnen. Das ist eigentlich auch etwas, was sehr gut ist. Und das hab ich gemacht. Ich habe eigentlich während dem Studium fast immer gearbeitet. Und du bekommst da einen ganz anderen Bezug.
Ja.
Zur Arbeit, und du siehst, was in Unternehmen ist, und kannst dich dann schon eigentlich besser entscheiden, was du später machen willst.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Man kann sich also durchaus trauen, man braucht keine Angst vor dieser Branche haben. Lieber Stefan, ich sage mal danke für das leibende Gespräch an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Woche auf jeden Fall noch. Und danke fürs Zuhören. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss und Baba.
Tschüss.